Liebe Menschen da draußen, mein Name ist Dom Schott und ich darf euch zu einer neuen Audiodoku hier bei Okay Cool begrüßen, die aus meiner Neugier heraus geboren und mit der Hilfe von vielen Menschen verwirklicht wurde. Nämlich den über 1000 Supportern von Okay Cool auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den Gästen, die ihr im Laufe dieser Doku hören werdet. Es wird um ein Thema gehen, das schon seit Monaten geradezu omnipräsent in den Schlagzeilen erscheint, nämlich KI. KI-Technologie und die Frage, wie sie die Spielebranche der Zukunft verändern wird. Um das herauszufinden, habe ich mit den Menschen gesprochen, deren Zukunft unmittelbar betroffen ist. Synchronsprecherinnen, Übersetzer, Artists und Sounddesignerinnen. Sie alle werden im Laufe dieser Doku Einblick in ihre ganz eigenen Fachbereiche geben, uns erklären, inwieweit KI bereits ihren Arbeitsalltag durchdrungen hat, wie sie diese Veränderung wahrnehmen und mit welchem Gefühl sie in die Zukunft blicken. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß und viele neue Erkenntnisse.
Und bleibt bitte dran, jetzt kommt gleich ein cooler Drumbeat.
Da sind wir wieder, liebe Leute, bei einer weiteren Audiodoku hier aus dem Produktionshause Okay Cool, möchte ich fast sagen. Und ein weiteres Mal, wie eben schon erzählt, konnte ich meiner Neugier nachgehen und dank der wirklich spannenden Gespräche mit Menschen aus der Spielebranche ein Thema aufarbeiten, das mich nun schon eine ganze Weile neugierig gemacht hat. Und spätestens nach meinem Gespräch mit Lynn Glaner, einer erfahrenen Synchronsprecherin, die hier vor einigen Wochen bei Okay Cool trifft, am Sonntag zu Gast war, wusste ich, ich möchte diesem Thema mal nachgehen und herausfinden, wie ist denn aktuell eigentlich der Stand in der Spielebranche, insbesondere in der deutschen, was den Einsatz und die Verbreitung von KI-Tools angeht und wie die Betroffenen auf das Thema blicken. Um das herauszufinden, habe ich nachgefragt bei den Menschen, die direkt in den verschiedenen Bereichen der Spielentwicklung arbeiten und in ihrem Feld nicht nur erfahren, sondern auch qualitativ herausragend sind. Profis. Sie werden in unseren Gesprächen ihre Erfahrungen und Eindrücke zu diesem Thema mit uns teilen und uns allen einen Einblick in den aktuellen Stand der Branche in Bezug auf KI-Technologie geben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass diese Eindrücke subjektiv sind, durch die Augen der jeweiligen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gefärbt, die trotz aller ihrer Erfahrungen und Expertise vor allem auf ihren persönlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Eine branchenübergreifende, objektive Studie ist eher was für die Zukunft, während dieser Podcast hier eher eine Orientierung anbieten will, Schlaglichter wirft auf den Arbeitsalltag von ganz konkreten Personen, die an unterschiedlichsten Stellen Spiele mitentwickeln und ob sie wollen oder nicht, sich längst mit der KI-Technologie auseinandersetzen müssen. Im ersten Teil dieser Doku werden wir uns der Welt der Übersetzung und Vertonung nähern und in die Bereiche der Synchroarbeit und der Textübersetzung eintauchen. Im zweiten Teil dieser Doku rücken wir dann noch etwas näher an die Spieleentwicklung heran und lernen die Arbeitsrealitäten von Artists, also Künstlern und Künstlerinnen, kennen, sowie den Menschen, die Musik, Sounddesign und Soundtracks für Spiele machen. Am Ende gibt es schließlich noch eine Begegnung mit einem Journalisten, der die fortschreitende KI-Technologisierung der Spielebranche seit einiger Zeit aufmerksam beobachtet und begleitet. Beginnen werden wir unsere kleine Doku-Reise in der Welt der Synchronsprecherei, also in der Welt der Menschen, die Videospiele vertonen mit ihren Stimmen in den verschiedensten Sprachen. Und da beginnen wir bei einer Person, mit der diese Recherche wiederum überhaupt erst begonnen hat, und zwar Lynn Glaner. Keine Sorge, falls ihr da draußen vor einigen Wochen meine Okay Cool Trifft-Folge mit Lynn gehört habt, werdet ihr hier trotzdem Neues erfahren, denn jetzt werden wir in unserem Gespräch nochmal viel tiefer eintauchen in ihre Arbeitswelt und die Frage stellen, wie sieht es denn nun aus mit der KI und verschiedenen Tools, die Lynns Schreibtisch jetzt schon umgeben und wie sie dazu steht. Vorher zuallererst, habe ich sie gebeten, uns mal einen kleinen Überblick über ihr Portfolio zu geben, was sie in der Vergangenheit schon so gemacht hat. Sie ist nun schon seit 3-4 Jahren als Synchronsprecherin hauptberuflich in der Branche unterwegs, hat davor auch noch einige andere Erfahrungen sammeln können rund um diese Szene und berichtet uns, wie eigentlich so die Liste ihrer Auftraggeber und Auftraggeberinnen so aussieht.
Mitgewirkt habe ich in einer ganzen Reihe von Computerspielen, zum Beispiel in dem Remake von Alone in the Dark als Yael Klein. In Atlas Fallen habe ich mitgesprochen, in Everspace 2 spreche ich 2 Rollen. Ich bin Ram aus Rainbow Six Siege, in Helldivers 2 war ich dabei. Und im Bereich Synchronisation für Film und Fernsehen kann man mich hören in Filmen wie Civil War, in der Halo-Serie, in Shadow and Bone, in der 2. Staffel spreche ich eine durchgehende Rolle. Im Borderlands-Film war ich tatsächlich auch dabei und ja, genau.
Damit ich und ihr da draußen ihren Job noch so ein bisschen besser kennenlernen kann, bevor wir zu den KI-Fragen kommen, habe ich sie außerdem gefragt, ob das eigentlich ein Homeoffice-Job ist, vorausgesetzt man hat ein gutes Mikrofon, oder ob sie dafür regelmäßig quasi on Tour gehen muss.
Ich reise dafür zu den Studios, also zu Hause Home-Recording relativ selten. Ist da der Einsatz? In der Regel fahre ich in die Studios und werde da auch gebucht. Das bedeutet, ich erhalte einen Aufnahmetermin und kehre dann vor Ort ein und komme da mit dem Team zusammen. Mit der Regie, Ton, Disposition, sitzt da vor Ort. Genau.
Neben ihrem Arbeitsmodus ist für mich natürlich auch sehr interessant gewesen zu erfahren, wie viel Energie, Zeit, Geld und Qualifikation sie eigentlich in sich selbst als Synchronsprecherin investieren musste, bevor sie diese Arbeit, die sie jetzt macht, überhaupt erledigen durfte oder auch konnte. Also mit anderen Worten, wie sieht eigentlich ihre Ausbildung aus?
Ich habe Schauspiel studiert und Examen gemacht. Ich habe in Hamburg, in Wien studiert und habe mich dann darüber hinaus weitergebildet im Bereich Synchronsprechen, Hörbuch, Dokumentation. Auf eigene Initiative habe ich unter anderem Masterclasses und Workshops besucht, die sich an Schauspielende richten, um sich da noch eine zusätzliche Qualifikation zu holen, beziehungsweise auch mal reinzuschnuppern, ob dieses Gewerk, diese Art des Arbeitens ja wirklich etwas für einen ist.
Nachdem wir diese Grundlagen geklärt hatten, interessierte mich jetzt als langsame Hinbewegung zu unserem eigentlichen Thema erst einmal, ob Lynn eigentlich selbst bei ihrer Arbeit, wo auch immer, irgendeine Art von KI-Tools benutzt. Also das Äquivalent, da werden wir am Ende dieser Doku nochmal drauf zu sprechen kommen, ist ja ein bisschen so wie bei Journalisten und Journalistinnen, wenn sie sagen, nein, ich schreibe meine Texte komplett selber. Also im Fall von Lynn wäre das dann, ich spreche alle Texte selber ein, aber manche Journalisten und Journalistinnen benutzen ja zum Beispiel ChatGPT als generative KI-Inspirationsquelle, um sich selbst Ideen für zum Beispiel neue Artikel zuzuschieben oder Hilfe zu bekommen, vermeintliche für bestimmte Satzkonstruktionen. Und da, um wieder zu Lynn zurückzukommen, interessierte mich eben, ob es auch Tools wie diese in Lynns Alltag gibt, in Lynns beruflichen Alltag und ob sie die benutzt.
Nein, überhaupt nicht. Also auch wenn ich Aufnahmen zu Hause zum Beispiel für E-Castings mache, also Castings mache ich durchaus schon mal zu Hause im Home-Studio, bevor es dann ein Callback gibt, wo man dann vielleicht nochmal vor Ort ins Studio kommt, um dann nochmal ein Casting mit dem Kunden auf dem Ohr zu machen, der sich dann für eine Stimme entscheidet. Also wenn ich zu Hause aufnehme, dann sind das ganz, ganz rohe Aufnahmen, damit eben die Leute auch wirklich meine Stimme beurteilen können.
Während Lynn also auf den Einsatz dieser Tools, wie auch immer sie aussehen könnten oder würden, komplett verzichtet, gibt es andersrum bei Studios in der Synchrobranche, die diese Produktion in Auftrag geben und auch durchführen, durchaus, und das habe ich gelernt in unserem Sonntagsgespräch zwischen Lynn und mir, das Interesse, KI-Tools wie dieses einzusetzen oder sogar noch einen Schritt davor, sich Rechte zu sichern an der Stimme der jeweiligen Menschen, mit denen diese Studios zusammenzuarbeiten, um dann ihre eigene, ich sag mal, KI-Technologie zu trainieren. Und dieser Trend, den gibt es nun schon seit einigen wenigen Jahren und äußert sich in Form von Arbeitsverträgen, durch die Wir nennen sie mal KI-Klausel. Und Lynn selbst hat schon diese Klausel mittlerweile häufiger gesehen und erklärt uns nochmal ganz genau, was es damit eigentlich auf sich hat und welche Idee dahinter steckt.
Bei den Klauseln in den Verträgen geht es häufig darum, dass nicht eindeutig geklärt ist, wie mit den Daten verfahren wird. In der Regel wird vorformuliert, dass mit Unterschrift alle Rechte räumlich, zeitlich unbegrenzt übertragen werden. Das bedeutet, dass der Auftraggeber in dem Fall die Daten nutzen könnte, um damit KI-Tools zur Stimmensynthese zu trainieren. Oder auch einen Klon, einen 1-zu-1-Klon oder eine neue synthetische Stimme zu erschaffen auf Basis der Audioaufnahmen, die bereits im Studio erfolgt sind.
Auf dieser Erfahrung, die Lynn gemacht hat, aufbauend, hat mich natürlich direkt auch im Anschluss interessiert, wie häufig sie schon diesem Phänomen der KI-Klauseln begegnet ist, ob sie Unterschiede ausmachen kann in der Häufigkeit zwischen internationalen Zusammenarbeiten und Zusammenarbeit mit deutschen Studios, ob sie da uns da einen Eindruck schildern kann. Ich sagte ja eben, diese KI-Klauseln selbst, die gibt es nun schon seit einigen Jahren. Das weiß ich aus Hintergrundgesprächen mit anderen Menschen aus der Branche, die hier aber nicht namentlich zitiert werden wollen. Lynn hingegen, ne, sie bestätigt diese Existenz der KI-Klauseln und gibt uns eine Einschätzung darüber, wie häufig die denn nun tatsächlich vorkommen.
Es scheint so eine Wellenbewegung im Moment zu sein, wenn ich ehrlich bin. Zu Beginn hatte ich den Eindruck, dass diese Standardklausel, hiermit werden alle Rechte für die Nutzung von KI-Tools eingeräumt und das Ganze sehr, sehr vage formuliert, dass die erstmal so standardmäßig reinformuliert wurden. Inzwischen, auch sicherlich auf Basis der vielen Initiativen und des Engagement der Sprecherinnen und Sprecher weltweit, werden diese Klauseln abgemildert. Häufig wird der 1-zu-1-Klon inzwischen der Stimme, also dass meine Stimme, wie sie jetzt klingt, synthetisiert, geklont wird, das wird ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen zum jetzigen Zeitpunkt wird eben die Verwendung der Audioaufnahmen zu Trainingszwecken.
Trainingszwecke. Irgendwie leuchtet schon ein, was Linda meint, aber ich habe trotzdem mal nachgefragt, was genau man sich drunter vorstellen kann. Und auf diese Frage aufbauend gab es in unserem Interview ein schönes kleines Mini-Gespräch über dieses Thema und die damit verbundenen Implikationen, das ich euch hier 1-zu-1 und ungeschnitten gerne präsentieren möchte.
KI-Stimmsynthesen funktionieren ähnlich, also generative KI generell, bezieht sich ja auf Daten, die erstmal eingespeist und antrainiert werden, wie man so schön sagt, um daraus neue Inhalte oder in dem Fall eben eine neue Stimme zu erschaffen, für die kein Mensch mehr ins Studio kommen braucht. Dann wird die Stimme und der komplette Inhalt nur noch am Computer erzeugt. Und diese Daten, um diese Tools, diese Software zu trainieren, anzulernen, zu verfeinern, dass sie eben generative Inhalte erstellen kann, ohne das Dazutun von Talent. Darum geht es primär. Um die Nutzung der entweder schon vorhandenen Daten oder der Daten, der Audioaufnahmen, die dann in der jeweiligen Produktion aufgenommen werden, dass diese eben dafür genutzt werden können, um beispielsweise zusätzlichen Content, der bei einem Spiel erscheint, DLCs und ähnliches oder auch künftige Projekte oder auch ganz andere Projekte, dann eben selbst erstellen zu können.
Aber dann in dem Fall, wenn es zum Beispiel mit deiner Stimme trainiert hat, auch mit deiner Stimme oder ist das quasi nur der Wortschatz, den diese KI dann lernt?
Sozusagen der Wortschatz und auch meine Stimmcharakteristik, die dann ausgelesen und analysiert wird, um neue synthetische Stimmen, einen neuen digitalen Fingerabdruck sozusagen, eine neue digitale Identität zu erschaffen. Und diese neuen synthetischen Stimmen, die keiner Person zuzuordnen sind, diese Stimmen basieren auf einem Mix von menschlichen Stimmen, die in einem Pool geworfen werden und dann analysiert werden auf ihre Charakteristik und wie sie sich übersetzen in Bits und Bytes sozusagen, damit ein Computer eine neue synthetische Stimme mit einer menschlichen Charakteristik errechnen kann.
Aber das klingt ja so ein bisschen für mich so, wenn es diese abgemilderten KI-Klauseln da mittlerweile gibt und dann zustimmt, weil man sich denkt, na gut, immerhin ist meine Stimme dann in Zukunft nicht in Roboterform zu hören. Aber trotzdem trainiert man den Kram ja mit. Das bedeutet ja, dieses Problem wird ja eigentlich dann nur verschoben in die Zukunft, weil wenn das oft genug Leute machen und sagen, okay, immerhin abgemilderte Klausel, ich stimme zu, trainiert man ja irgendwann eine KI so weit, dass dann doch die Studios sagen können, so, jetzt brauchen wir euch doch nicht, weil ihr habt so lange und so oft unseren abgemilderten Klauseln zugestimmt, die KI ist bereit, euch zu ersetzen. Sehe ich das richtig, jetzt quasi die dystopische Lesweise?
So könnte man das interpretieren, natürlich, wenn man ein Zukunftsszenario zeichnen möchte in diese Richtung, absolut. Vor allem ist noch nicht geklärt, wie mit diesen digitalen Replikas verfahren wird, also wie sie dokumentiert werden, wie das nachhaltbar gemacht wird, wie Sprecherinnen und Sprecher darüber informiert werden, dass ihre Stimmen zu diesen Zwecken genutzt werden. Es geht bei diesen Bemühungen geht es eben auch um Regulierung, dass ein Modus operandi gefunden wird, wie man den Einsatz von Technologien, sei es zur Qualitätssicherung, sei es zum Erschaffen ganz neuer Inhalte, wie man das dokumentiert, sodass die Stimmen, die an Projekten beteiligt sind oder diese ermöglicht haben durch einen Trainingspool, auch genau wissen, wo ihre Daten hingeflossen sind und auch ein entsprechendes Vergütungsmodell.
Mhm. Du hattest ja auch in dem Zuge erzählt, erinnere ich mich in unserem Gespräch bei OKKULT trifft, dass es in den Vereinigten Staaten zum Beispiel schon Menschen gibt, die ja ganz freiwillig dann ihre ganze Stimme synthetisieren und quasi anbieten. Das ist dann quasi etwas, worauf es hinauslaufen könnte in einer besseren Welt, sage ich mal. Und das ist eine Frage, dass quasi dann die Künstlerinnen und Künstler sagen, alles klar, die Bedingungen stimmen, ich mache das schon selber, den ganzen Prozess und biete das jetzt an, aber das mache ich auch nur deswegen, weil die Rechte geklärt sind.
Genau, denn die Frage ist sicherlich nicht mehr, ob KI-Technologie mhm. im Bereich der Vertonung Einzug hält, sondern wie. Mhm. Und das ist ein proaktives Vorgehen von Künstlerinnen und Künstlern in den USA oder auch in anderen Ländern, die sich komplett selbst digitalisieren lassen, damit sie sich selber lizenzieren können, damit sie die Kontrolle über ihre Daten behalten.
Wie würdest du denn dem gegenübergestellt so die Dynamik in der deutschen oder deutschsprachigen Branche beschreiben? Also gibt's da eine ähnliche starke Gruppe, die sich engagiert und sagt so, wir treten dafür ein für unsere Rechte, wir wollen dem Ganzen zuvorkommen?
Absolut. Also der VDS, der Verband Deutscher SprecherInnen, ist da ganz stark, ganz engagiert. Und auch die verschiedenen Verbände drumherum, die zu den verschiedenen Gewerken mitunter auch gehören, schließen sich da an und unterstützen Initiativen, die aus den USA von SAG-AFTRA mit dem Video Game Strike vorangetrieben werden, doch auch beispielsweise die United Voice Artists, eine europäische und internationale Initiative, auch die unterstützt dieses Anliegen und so trägt es sich in die verschiedenen Länder weiter. Und auch der Kommunikationsfluss wird so gewährleistet, der Austausch untereinander zwischen den Branchen und den Gewerken.
Wie ist denn deine Prognose, so schwer das natürlich jetzt auch zu sagen ist zum aktuellen Zeitpunkt, aber wie das denn alles so ausgeht? Es ist ja im Grunde alles denkbar, wohin dieses Kräfteringen zwischen, ich sag mal, Studios und deren Tools und den Menschen, die Stimmen zur Verfügung stellen, ausgehen könnten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie schätzt du denn ein, geht denn dieses Ringen aus?
Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich ja. kann es ganz schlecht sagen. Also aufgrund der Aktualität, dass jetzt Games-Projekte verschoben werden, im Zuge dessen, dass sich eben diese Timelines gerade auch mit diesem sehr, sehr großen Streik von einer der größten KünstlerInnen-Gewerkschaften der Welt, dass sich das da so überlappt, würde ich denken, dass es aktuell auf ein vorübergehendes Agreement hinausläuft, dass sich alle erstmal in so einer sanften Absprache und Sicherheit wiegen können, dass man zumindest weiter produzieren kann. Wie das Ganze mittel- bis langfristig sich gestalten wird, was da hinter den Kulissen passiert, das ist schwierig für mich in meiner Position als Sprecherin einzuschätzen. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass KI-Technologien Einzug halten und auch einen gewissen Standard bilden werden, mittel- bis langfristig. Nur wichtig ist dann die Regulierung. Auch bei uns in Deutschland und auf EU-Ebene von Seiten der Politik, dass es da Guidelines gibt, Leitlinien gesetzt werden und auch Gesetze gegebenenfalls umformuliert werden zum Schutz von Künstlerinnen und Künstlern und Kreativschaffenden im Allgemeinen.
Gibt es eigentlich Studios, bei denen man so unter Synchronsprecherinnen und Sprechern sagt so, okay, lass mal lieber, die sind auf der Red List quasi, mit denen zusammenzuarbeiten, die wollen auf jeden Fall irgendwie am Ende einen Deal ausschlagen, wo man das Gefühl hat, okay, da hat man den Kürzeren gezogen. Gibt es so diese schwarzen Schafe in der Branche, wo man sagt so, oh, lass das mal lieber, die gerade auch im Hinblick auf die KI-Tools, die sie dann gerne benutzen würden?
Nicht die Studios an sich, denn die sind in der Regel auch Dienstleister für die Publisher, für die Entwicklerstudios. Doch es gibt durchaus Publisher oder auch Projekte, wo man zum jetzigen Zeitpunkt diese Projektverträge ohne nachzuverhandeln nicht einfach unterschreiben kann.
Ja. Also würdest du die nennen oder sagst du, das sorgt für Probleme, wenn ich die jetzt hier namentlich aufliste?
Nein, das sorgt nicht für Probleme, denn die sind ganz öffentlich bekannt. Das sind Studios wie EA, Activision. Also es sind große Projekte, die auch in Verhandlung mit der SAG-AFTRA in den USA stehen. Und Projekte, die mit diesen Publishern verknüpft sind, werden dann sehr genau angeschaut in allen Ländern. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, alle Projekte von EA beispielsweise sind betroffen und enthalten diese fragwürdigen KI-Klauseln. Also das ist dann auch immer noch projektabhängig, wo das dann auch jeweils beim Publisher im Haus aufgehangen ist, wie man da durchkommt. Und der Ablauf ist der, dass ich als Sprecherin mit dem Studio in Kontakt stehe und das Studio wiederum mit dem Kunden und manchmal hängt dazwischen auch noch eine Agentur, bevor es dann wirklich zum Publisher geht. Also die Kommunikationskette ist recht lang und häufig ist es dann so, dass einfach keine Zeit ist, um adäquat so einen Projektvertrag umzuformulieren oder nachzuverhandeln, zumal man das auch nicht individuell möchte, sondern dann schon einen allgemeinen Projektvertrag aufsetzen möchte, den man dann mit gutem Gewissen natürlich allen Sprecherinnen und Sprechern anbieten kann. Und das dauert und braucht sehr viel Zeit. Und häufig ist das der Grund, warum Projekte dann ausgesetzt oder vorläufig verschoben werden, weil man zu keiner Einigung findet. Und dann wird auch nichts vertont. Weder im Original noch in der Lokalisierung haben wir keine Material aus den Originalländern in der Originalsprache und die ist meistens Englisch, dann haben wir auch nichts zu übersetzen. Und das betrifft auch alle Gewerke, Ton, Übersetzung, natürlich auch das Management, die Disposition und dann auch die Stimmen, die dann nicht gebraucht werden.
So, hier ist wieder der Moderations-Tom, der sich zurückerinnert, was an dieser Stelle nun für ein Themenschwenk stattgefunden hat. Und zwar einer, der basiert auf einer Aussage von Lynn in unserem Sonntagsgespräch, wo sie nämlich erzählte, dass sie mittlerweile nicht mehr von ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Synchronsprecherin leben darf. Und sie deutete bereits in der Vergangenheit an, das liegt vor allem an der zunehmenden Präsenz dieser KI-Klauseln, denen sie sich prinzipiell und grundsätzlich versperrt, weil sie das nicht möchte. Und was genau es damit nun nochmal auf sich hat und was das für Konsequenzen für ihr eigenes Arbeitsleben hat, das erklärt sie uns jetzt.
Ja, im Bereich Games kann ich im Moment weniger Projektverträge mit gutem Gewissen unterschreiben, als dass ich es kann. Und dementsprechend ist es sehr viel selektiver, welche Projekte ich annehmen und umsetzen kann. Und dadurch ergeben sich dann eben einfach Lücken, finanzielle Lücken, die dann anders zu füllen sind. Und auch im Synchronbereich kommt es vor, dass ich dann zurücktrete und sage, an dem Projekt möchte ich nicht mitwirken, weil nicht geklärt ist, wie mit meinen Audioaufnahmen verfahren wird, ob KI-Tools damit trainiert werden, weil beispielsweise der Auftraggeber dahinter, ein Distributor, schon öffentlich vielleicht ein Statement dazu abgegeben hat, wie er künftig damit verfahren möchte oder experimentell damit umgeht. Also da sind wir vor allem im Bereich Anime, wo ich dann von Projekten zurücktrete und sage, im Moment habe ich da kein gutes Gefühl.
Und weil Lin so gut vernetzt ist schon seit Jahren, fragte ich mich und sie natürlich auch, ob es noch viele weitere Kolleginnen und Kollegen gibt, die in derselben Situation wie sie stecken. Also sie wollen eigentlich Arbeit mit ihrer Stimme und dem, was sie gelernt haben, können aber nicht, weil die KI-Klauseln sie stören. Gibt es da viele Kolleginnen und Kollegen oder gehört Lin zu den einigen wenigen?
Ich denke, wir sitzen da alle im selben Boot. Es wird Stimmen geben, die sind mehr gebucht als andere, weil die auch schon viel länger in der Branche sind. Die werden diese Auswirkungen weniger spüren, weil die eben auch auf sehr hochrangige, hoch angesetzte Produktionen dann auch in Haupt- und großen Nebenrollen besetzt werden. Doch das Thema an sich ist bei uns allen stark präsent. Und jetzt liegt es an uns. Wir haben die Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen. Jeder Einzelne für sich und wie er sich entscheidet, damit umzugehen.
Unser bisheriges Gespräch bis zu dieser Stelle drehte sich ganz viel um Arbeitsrealitäten, um den Einfluss von KI-Programmen, inwiefern die schon präsent und genutzt werden und was das für Konsequenzen für Lins Arbeitsleben hat. Was mich im Grunde im Rahmen einer thematischen Nebenstraße, aber dann doch irgendwie nah am Thema außerdem interessiert hat und was unter all dem so einen Strich zieht, ist die Frage, inwiefern sich Lin eigentlich mit ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit gewertschätzt fühlt. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, wie leicht oder wie schwer man ihre Arbeit ersetzen könnte durch KI-Programme, in der man synthetische Programme und Tools programmiert und trainiert und so weiter und so fort. Aber ich fragte mich bei all dem, wie fühlt sie eigentlich Lin mit ihrem Job und im öffentlichen Auge? Hat sie das Gefühl, für ihre Arbeit als Mensch gewertschätzt zu werden? Oder fühlt sie sich wie eine Arbeitskraft, die irgendwann früher oder später wegrationalisiert wird von einer KI-Technologie und dass die Studios und im Grunde auch die Menschen da draußen nur noch darauf warten, dass das endlich passiert, dass dadurch womöglich sogar Kosten eingespart werden und dann Spiele vielleicht sogar billiger werden? Also, Frage nochmal, fühlt sich Lin mit ihrer Arbeit Stand jetzt überhaupt gewertschätzt?
Ja, natürlich. Selbstverständlich, doch die Wertschätzung ist auf jeden Fall da. Trotzdem ist es eine Branche, die immer sehr im Schatten war. Und das ist auch gut so, denn wenn man eine Synchronisation nicht hört oder einem nichts daran auffällt, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Dementsprechend ist es eine Branche, die eher hinter den Kulissen stattfindet und jetzt durch diese Thematik und die Initiativen drumherum durch die KI-Situation, jetzt wird so ein Schlaglicht auf diese Branche gerade geworfen.
Ihr merkt schon, Lin hat hier sehr ehrlich, aber auch auf einer sehr großen, übergeordneten Ebene geantwortet. Sie ist stolz auf ihre Arbeit, sie fühlt sich gewertschätzt von Auftraggebern. Sie findet, wenn ihre Arbeit gut gemacht wird, dann fällt das den Leuten da draußen gar nicht erst auf. Und deswegen bewegt sie auch diese Branche im Hintergrund. Das ist alles ehrlich, aber auch so abstrakt. Und deswegen wollte ich noch einmal nachfragen und vor dem Hintergrund dessen, was sie alles erzählt hat, von ihr wissen, mit welchem Gefühl geht sie frühs eigentlich an den Schreibtisch, wohlwissend, dass es da draußen KI-Klauseln gibt und womöglich mehr und mehr Studios, die mit der Idee spielen, KI-Technologien einzusetzen und zu trainieren. Auch und gerade in ihrer Branche.
Oh, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich liebe ich diesen Beruf und ich freue mich sehr, ihn machen zu dürfen. Und ein Grund, warum ich diesen Beruf so sehr liebe, ist, mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu können, an tollen Projekten mitzuwirken und Material, Figuren zum Leben zu erwecken, die andere Menschen erschaffen haben. Also dieser ganze kreativ-künstlerische Aspekt daran ist der, der mich motiviert und auch antreibt und auch mit Freude und einem gewissen Stolz erfüllt, einen kleinen Teil dazu beitragen zu dürfen. Auf technologischer Sicht glaube ich, dass KI durchaus auch noch Möglichkeiten für interaktives Storytelling bieten kann. Und da bin ich auch in gewisser Weise neugierig und gespannt darauf, wohin die Reise geht, nur niemals zu Kosten von Künstlerinnen und Künstlern.
Und schließlich, zum Abschluss unseres Gesprächs, habe ich sie gefragt, wie das jetzt eigentlich wäre, wenn auf einer Veranstaltung zum Beispiel ein junger Mensch auf sie zukäme und sagen würde, Mensch, Frau Glahner, Lynn, ich würde gern auch Synchronsprecher, Synchronsprecherin werden. Können Sie mir das empfehlen? Und was würde Lynn darauf antworten? Wiederum mit all dem Wissen und all den Zukunftsaussichten, die sie mittlerweile gewonnen hat auf diese ihre eigene Branche.
Folge deiner Leidenschaft, also folge deiner Leidenschaft, definitiv. Denn wenn wir uns alle zurückziehen und dieses Gewerk nicht mehr ausüben möchten, dieses Handwerk nicht mehr ausüben möchten, dann brauchen wir uns irgendwann die Frage auch gar nicht mehr stellen, ob es Kreativschaffende gibt, auf die wir Rücksicht nehmen brauchen, weil sie dann nicht mehr da sind. Also dementsprechend kann ich grundsätzlich nur jeden bestärken, der kreativschaffend tätig sein möchte, da seinem Gefühl und seinem Herzen zu folgen. Trotzdem auch die Realität nicht aus dem Auge verlieren. Also sich damit beschäftigen, sich auch vor allem technologisch beschäftigen, Fragen stellen, Austausch suchen und sich dann gerade im Bereich Synchronsprechen und Synchronschauspiel nicht nur auf dieses eine Handwerk konzentrieren, sondern auch die anderen Gewerke im Blick haben, damit man spürt, was um einen herum passiert. Und der beste Rat ist, breit aufstellen.
Breit aufstellen. Was für Wrestler und Sumo-Ringer gilt, gilt auch in dieser Branche, habe ich gelernt. Vielen herzlichen Dank an Lynn Glahner und an euch für euer Zuhören bei diesem Schlaglichtwurf hinein in die Welt der Synchronsprecherei. Als nächstes möchte ich gemeinsam mit euch ein Schlaglicht werfen auf die Welt der Übersetzung, also auf den Arbeitsbereich der Menschen, die Videospiele in unterschiedlichste Sprachen übersetzen. Hier für unsere Doku habe ich mit Menschen gesprochen, die unterschiedlichste Sprachen ins Deutsche hinüber transferieren und die mir erzählt haben, wie zum einen ihre Arbeitsbedingungen aktuell aussehen und welche Rolle KI bereits spielt und womöglich in Zukunft noch spielen wird. Ihr werdet als roten Faden dieser Sektion mein Interview mit Annette Enzmann in Teilen ausschnittsweise, in Teilen aber auch vollständig hören. Und dieses Interview werde ich noch ergänzen mit Erkenntnissen, die ich aus Hintergrundgesprächen gewonnen habe, mit weiteren Übersetzern und Übersetzerinnen, die aus verschiedenen Gründen hier in der Doku nicht auftauchen wollen, aber mir ihre Einblicke schriftlich rübergeworfen haben. Da werde ich ein bisschen was verlesen, was hier auf meinem Notizzettel gelandet ist. Und direkt damit beginne ich auch, bevor wir zu dem Gespräch mit Annette kommen, die schon seit vielen Jahren als Übersetzerin tätig ist, dazu gleich mehr. Und ich möchte zitieren aus einem Interview, das ich schriftlich führen konnte mit einem Übersetzer, der seit rund 10 Jahren in der Branche tätig ist, in der Spielübersetzung und die allgemeine Situation in der Branche erstmal ganz ohne das Thema KI wie folgt beschreibt. Spielübersetzung ist kein geschütztes Gewerk. Wer will, kann sich Spielübersetzer oder Übersetzerin nennen und versuchen, in der Branche Fuß zu fassen. Festanstellungen gibt es bis auf ein paar Ausnahmen, unter anderem Nintendo, eigentlich so gut wie keine mehr. Die großen Übersetzungsagenturen arbeiten fast ausschließlich mit Freiberuflern und nutzen die Leidenschaft für Spiele gnadenlos aus. Die Löhne sind gering und sind in den letzten Jahren eher gesunken. Die Inflation macht das Ganze nicht leichter. Einige sehr talentierte Kollegen und Kolleginnen von mir haben sich mittlerweile schon beruflich umorientiert. Wer ein gutes Netzwerk hat und sich gut verkaufen kann, kann einigermaßen davon leben, aber reich wird man nicht. Aber gut, das beschreibt ja so ziemlich die gesamte Kreativbranche. Ein allgemeines Problem in der Branche ist das Machtungleichgewicht zwischen uns Freiberuflern und unseren Auftraggebern, zumeist Agenturen. Da wir Spielübersetzenden eine relativ kleine Gruppe, genaue Zahlen fehlen, aber grob überschlagen sind es wahrscheinlich zwischen 500 und 1000 Leute, Tendenz fallend, ist es auch schwer, sich in Gewerkschaften wie Verdi einzubringen, von Tarifverhandlungen ganz zu schweigen. Einige von uns, darunter auch ich, sind Mitglied im Deutschen Verband audiovisueller Übersetzer und Übersetzerinnen AVÜ und versuchen uns dort zu organisieren. vielen Dank dafür schon mal für die Schilderung quasi aus der zweiten Reihe dieser Doku, wie die Situation aus den Augen eines erfahrenen Übersetzers aktuell aussieht. Und genau in dieser Branche arbeitet jetzt auch meine Interviewpartnerin, nämlich Annette Enzmann, die hier erst einmal ihr Portfolio vorstellt, damit wir alle ein Gefühl dafür bekommen, mit wie vielen Projekten und mit welcher Größenordnung sie eigentlich schon gearbeitet hat.
Ich habe angefangen mit Fallout New Vegas DLCs, zwei davon, nämlich Old World Blues und Lonely Hearts. Und dann splittet sich das so ein bisschen auf. Ich habe viel Assassin's Creed gemacht. Ich würde dann wahrscheinlich immer den Titel nehmen, der gerade aktuell ist. Und das ist jetzt gerade Assassin's Creed Shadows. Da war ich eben im Team. Und als quasi alleinstehendes Highlight habe ich 4 Jahre lang zusammen mit einem sehr großartigen Lektor für Wizards of the Coast übersetzt. Und zwar deren Online-Inhalte für Magic the Gathering. Das waren so diese Kurzgeschichten und diese Artikel über Kartenmechaniken und sowas. Das waren extrem spannende und auch extrem anstrengende 4 Jahre.
Genau wie Lynn hat mich auch bei Annette Enzmann erstmal interessiert, neben dem Portfolio, welche Ausbildung sie genossen hat, welche Qualifikationen sie erringen musste, um diesen Job machen zu können, den sie jetzt macht.
Ich habe gar nichts studiert, was irgendwie mit Übersetzen zu tun hat. Ich habe mal 4 Semester Medientechnik studiert, ist schon Ewigkeiten her. Und dann habe ich Altphilologie und Musikwissenschaft studiert, also quasi Taxifahren. Und nichts davon hat was mit meinem jetzigen Job zu tun. Und da sind natürlich die Herkunftsgeschichten auch völlig unterschiedlich, je nachdem, wen du fragst. Für mich war es ein völliger Zufall, in die Branche geschlittert zu sein. Ich hatte halt was mit Schreiben und Sprache studiert, habe dann Menschen kennengelernt, die in der Branche arbeiteten und bin da irgendwie so reingeraten. Ich habe allerdings tatsächlich dann viele Jahre später mir so eine Übersetzerqualifikation zugelegt. Das nennt sich DipTrans. Das ist ein Zertifikat aus England, in dem im Grunde steht, dass ich übersetzen kann.
Was muss man für dieses Zertifikat machen?
Das besteht aus 3 Prüfungsteilen. Du hast 3 unterschiedliche Texte. Einer ist so allgemeinsprachlich. Im zweiten Teil kann man sich so Fachgebiete aussuchen. Das war bei mir Literatur. Und im dritten kannst du auch nochmal so spezielle Fachgebiete aussuchen. Und für mich war das Sozialwissenschaften. Und diese Texte übersetzt du dann in einem bestimmten Zeitrahmen. Das waren insgesamt 9 Stunden. Das war während der Pandemiezeit. Also ich habe das online gemacht. Normalerweise sind dann Leute mit so Wörterbüchern, Koffer voller Wörterbücher in die Prüfungszentren gefahren. Und und dann hat man einen Zettel, auf dem steht, dass man klug ist.
Sehr gut. Gibt es dann noch eine Note dazu? Oder ist das einfach nur Unterschrift? Vielen Dank, Sie haben es.
Nein, genau. Es gibt Noten dazu. Also nicht Noten, die Schulnoten, sondern du kannst es halt bestehen, du kannst es mit Merits bestehen oder du kannst es halt Distinguished bestehen. Und ich habe meine 3 Texte mit Merits bestanden.
Annettes Weg in die Branche, also quasi über Umwege, ist übrigens eine Geschichte, die ich in meinen Hintergrundgesprächen mit anderen Übersetzern und Übersetzerinnen hier aus Deutschland immer wiedergefunden habe. Ganz viele Menschen, ich tippe auf 80-85% der Gespräche, die ich geführt habe, waren mit Übersetzerinnen, die ursprünglich aus der Wissenschaft kommen, an der Uni studiert haben. Manche sogar auch Dinge, die gar nichts mit Sprachen zu tun haben. Ich hatte Psychologen, ich hatte Historiker und die sind dann über Umwege, weil sich mal eine Gelegenheit geboten hat oder weil sie den Wunsch in sich gespürt haben, in dieser Branche gelandet. Also ganz bunte Wege, die hineinführen in die Welt der Spieleübersetzungen. Mit Annette habe ich weitergesprochen, anschließend, nachdem wir ihr Portfolio kennenlernen durften und wie sie selbst in die Spielebranche reingekommen ist, beziehungsweise zur Spielerübersetzerin wurde, wie man sich eigentlich ihren Arbeitsalltag daheim vorstellen kann, wie ihre Arbeitsumgebung aussieht, umgeben von Lexikas und Büchern oder irgendwelchen anderen Tools. Einfach mal kennenlernen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht.
Für die Privatbibliothek mit den ledergebundenen Lexika hat es noch nicht gereicht. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten von uns freiberuflich arbeiten. Also sprich, wir sind selbstständig und wir sitzen zu Hause in unseren Arbeitszimmern. Ich habe hier so einen Raum, in dem auch keine Katzen dürfen und in dem es halt ruhig ist. Und sitze hier an meinem Computer und übersetze Texte. Genau, die werden mir zugeschickt von den Kunden, für die ich arbeite. Und dann mache ich das. Nehmen wir einfach mal irgendein fiktives Projekt. Da kommt ein Kunde an, der hat jetzt sein Spiel und möchte das übersetzt haben. Und der schickt mir dann in der Regel eine Excel-Datei, die ich dann in eine quasi dezidierte Übersetzungssoftware einlese. Also das ist tatsächlich nur so ein Terminologie-Management-Programm. Das ist keine KI oder sowas. Und dann habe ich da verschiedene Spalten, idealerweise, in denen Informationen dazu stehen, was ist denn das für Text und wer redet denn da und wofür ist dieser Text? Und da hast du halt, entweder hast du halt Dialoge oder du hast alles, was so an Bildschirmtexten auftaucht. Also so ein HUD oder die Benutzeroberfläche oder Fehlermeldungen oder eine Steam-Store-Seite und sowas. Und dann geht man das durch und übersetzt es. Das klingt jetzt total banal, ist es halt aber auch nicht. Und ja, so kann man das, glaube ich, erstmal umschreiben. Ich hoffe, du hast weiterführende Fragen.
Ja, also auf jeden Fall. Okay. Ich muss aber an der Stelle vor allem erstmal anmerken, ich musste da gerade eben sehr schmunzeln, man merkt, dass du beruflich was mit diesen Sprachen machst, weil du wahrscheinlich zu diesen 12 Personen in Deutschland gehörst, die das Programm Excel korrekt aussprechen.
Ich bin mit einem Amerikaner verheiratet.
Ja, sehr gut. Oder daran liegt, ich finde es ganz fantastisch, da hört man es dann
das,
doch aus.
Ich habe das von ihm das erste Mal so gehört und dachte so, ach so sagt man das. Okay.
Ja, ja, genau. Und nicht dieses Excel.
Ja, es ist. Das, seit ich das weiß, finde ich das auch schrecklich.
Ja, großartig. Ja. Genau, jetzt habe ich mich darüber so gefreut, jetzt bin ich hier rausgekommen. Moment, genau, richtig. Da, wo du jetzt diesen Prozess beschrieben hast, mal so neugierig kurz da an der Stelle reingefragt, was ist es denn eigentlich dann an dieser Arbeit, die du da machst, was du ja gerade im Kern beschrieben hast, wo du dann davor sitzt und denkst, mega geil, deswegen mache ich also diesen Job. Also liegt es dann daran, wenn man es geschafft hat und dieses Ergebnis vor sich sieht, was man alles erreicht hat damit? Oder ist es der Prozess des Übersetzens? Machst dir das einfach Spaß? Also was ist es eigentlich?
Also angefangen hatte ich natürlich, wie glaube ich, die meisten Leute, die da sehr unbeleckt in diese Branche reingehen, weil sie denken, boah, dann kann ich meine Texte auf einem großen Bildschirm sehen irgendwann. Die Freude am Prozess kam dann sehr viel später. Der Prozess kann nämlich, je nachdem mit welcher Art Datei man arbeitet, extrem anstrengend sein, wenn du eben keinen Kontext hast oder wenn du eben nicht weißt, was da gerade passiert oder wenn es einfach ein Wortspiel ist, das gerade schwierig ist. Ich weiß nicht, ob du bei so Mobile Games hast du ganz oft so mega alberne Wortspiele. Und das ist was mir persönlich gar nicht so richtig liegt. Und das macht es dann extrem anstrengend. Oder wenn du halt so Begrenzungen hast, wie ich habe eine Zeichenlängenbegrenzung, weil ich nur so und so viel Bildschirmplatz habe. Oder da sind irgendwelche Variablen. Aber ich gehe schon wieder viel zu viel ins Detail. Das sind halt Sachen, die den Prozess anstrengend gestalten. Aber der Moment dann, wenn das Spiel fertig ist und du hörst dann entweder einen Trailer oder du hast das Spiel und spielst es in deiner lokalisierten Version und hörst dann, was die Sprecher mit deinem Text gemacht haben, das ist schon extrem cool.
Nur so fürs Gefühl, das ist eigentlich schon ein eigener Podcast, aber auch nur aus Neugier mal gefragt und so viel du da auch nur natürlich verraten darfst und kannst, wie gut kann man denn davon leben? Also wir können es ja so bemessen mit, muss man im Monat, sage ich einfach mal, viele Übersetzungsprojekte haben, um den Unterhalt bestreiten zu können? Oder ist das so eine Art von Job, wo man sagt, okay, da holst du mal einmal so einen dicken Fisch ans Land, da hast du erstmal ein halbes Jahr Ruhe.
Es ist, wie immer, kommt es drauf an. Nämlich welche Art von Kunde du hast, wie schnell du bist und so weiter. Man kann davon okay leben, aber im Zeitalter von KI versuchen natürlich alle Leute, unsere Preise zu drücken, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, es gibt gerade auch so, also nicht gerade, der Zeit eigentlich immer dieses Rennen nach unten, dieses Rat Race nach unten, weißt du? Das heißt, es wird immer schwieriger von dem Beruf tatsächlich als solchem zu leben. Also die Antwort ist ein, es kommt drauf an.
Diese Rat Race nach unten, ist das ein Wettbewerb, der jetzt so richtig auch erst begonnen hat mit dieser Popularität und der Verbreitung von diesen KI-Tools? Oder war das etwas, was du auch schon vorher beobachtet hast?
Das gibt es schon sehr lange tatsächlich. Ja. Seit das KI-Thema aufgekommen ist, musste ich persönlich immer sehr lachen, weil diese ganzen apokalyptischen Voraussagen, dass unser Beruf quasi übermorgen obsolet geworden ist, die gibt es seit 20 Jahren. das heißt, und zwar mit dem Aufkommen von Google Translate, unter anderem, das ist ja schon ein bisschen älter als KI jetzt, gibt es immer wieder diese Phasen, in denen wir alle glauben, dass wir übermorgen alle verhungern werden. Das stimmt so nicht. Aber natürlich hat KI dazu beigetragen, dass die Situation für uns alle ein bisschen angespannter ist, weil natürlich auch einige der großen Player in der Branche sich das zunutze machen, um natürlich ihre Profite zu maximieren. Das heißt, was uns dann gerade angeboten wird, ist halt, du übersetzt nicht mehr von Hand, sondern du bearbeitest halt den Output von der KI nach. Das machst du aber zu einem Drittel des Preises, weil das wurde ja schon übersetzt, das musst du ja nur noch lektorieren. Das ist natürlich insofern ein Trugschluss, als dass der Output der KI gerade in der Spielebranche ganz oft völlig unbrauchbar ist, weil die KI ja so Kontext nicht versteht oder auch so Fantasieworte nicht versteht. Da gab es neulich einen Artikel von Lucille Danilov, da hatte sie das auch sehr eindringlich an dem Beispiel Braindance aus Cyberpunk beschrieben, wo das mal in einer KI eingegeben wurde und die KI halt natürlich nicht mit einer coolen Übersetzung um die Ecke kam, sondern mit was die KI halt aus ihren Trainingsdaten kennen kann. Weißt du, was ich meine? Also es geht halt komplett Kreativität und Wortwitz verloren, wenn du Texte einfach nur durch eine KI jagst. Wenn du dann aber einen Übersetzer da dran setzt, der diesen mittelguten Output über viele, viele Stunden hinweg korrigieren soll, dann geht das extrem auf die Konzentration und natürlich auch eigentlich auf unseren eigentlichen Schreibstil. Das heißt, es ist wirklich kontraproduktiv. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es um meinen Beruf geht, sondern weil es halt tatsächlich, da gibt es Studien dazu, wie schädlich das eigentlich für unsere mentale Gesundheit ist und für langfristig unseren Schreibstil. Genau, und diese Idee natürlich, man muss das nur noch nachbearbeiten, deshalb muss man nur noch ein Drittel des Preises bezahlen, ist es natürlich so postkapitalistischer Unsinn.
Ja, ja. Ja. Das ist ja super perfide. Also das habe ich ja so auch noch nicht gehört. Das ist ja auch hochinteressant gleichzeitig, diese Strategie da. Von deinem Gefühl her und deinen Beobachtungen, wie verbreitet ist denn so dieses Prozedere, dass jetzt dann eben Auftraggeber sagen, ja du, ich habe hier schon einmal KI drüber gejagt, jetzt für ein Drittel des Preises, guck du da nochmal drauf. Ist das so eine Randerscheinung? Ist das was die Großen schon sehr viel machen? Wie würdest du das so gewichten?
Das kann ich gar nicht so richtig gewichten, wenn ich ehrlich bin, weil es mir selber nicht passiert. Ich arbeite viel, ich mache halt viel so Ubisoft-Titel und bei Ubisoft speziell, zumindest das, was bei mir ankommt, habe ich es noch nicht erlebt, dass sie uns einen maschinenübersetzten Output für den Drittel des Preises angeboten haben. Ich höre es ganz oft von Kolleginnen, dass die halt sagen, das ist mir angeboten worden. Ich sehe es, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, sehe ich das ganz oft von Personen, die dann davon berichten. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Zahl für dich habe, zu wie relevant das gerade ist.
Annettes Eindrücke und Erzählungen möchte ich hier an dieser Stelle ergänzen mit den Beobachtungen eines langjährigen Übersetzers aus der Branche, der mir geschrieben hat, warum seiner Meinung nach KI in der Spielübersetzung eine schlechte Idee ist. Und er macht hier nochmal ein, zwei weitere sehr interessante Aspekte auf, die ich so auch in anderen Hintergrundgesprächen immer wieder gehört habe. Das wird also geteilt von seinen Kollegen und Kolleginnen. Ich zitiere. Das Übersetzen ist ein kreativer Schreibprozess, wobei wir bei jedem Satz und jedem Wort unzählige Arten von Kontext, sozial, kulturell, Zielpublikum, Textform, Register, technische Einschränkungen und so weiter berücksichtigen müssen. Was aber am wichtigsten ist, Spiele sind komplexe, nicht-lineare, multimediale Werke. Der Kontext ist also auch noch dynamisch. Wann welcher Text wo angezeigt wird, kann sich von Situation zu Situation stark unterscheiden. Spieletexte sind deshalb allgemein der wohl schlechteste Anwendungsfall für KI. Neben den vielen verschiedenen Arten von Kontext enthalten Spielen auch noch unzählige Variablen in den Texten, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Die meisten Entwicklerinnen und Entwickler kennen sich mit Spiellokalisierung auch überhaupt nicht aus und vertrauen auf Plugins zum Exportieren ihrer Texte, wodurch die Dateien, mit denen wir arbeiten, oft in einem fürchterlichen Zustand sind. KI hat schon Probleme mit Fließtexten in perfektem Zustand. Aber das ist ein Thema, über das ich auch noch einmal 10 Seiten schreiben könnte. Dazu kommt, dass Spielentwicklung meist ein kollektiver Prozess ist. Gerade dieses Zusammenspiel, diese Schnittstelle zwischen Menschen mit verschiedenen Talenten, bietet eine positive Reibungsfläche, die die Kreativität entfacht. Die Anhänger von KI-Übersetzung, insbesondere die großen Firmen, die bereits viel investiert haben, machen auch zum Narrativ, wie einfach das Übersetzen doch sei. Dabei braucht man in der Spielübersetzung zahlreiche Skills und Abilities und Perks, manchmal auch ein paar Zauberkräfte, darunter Sprachkenntnisse, Schreibtalent, kulturelles Wissen in Bezug auf die Kultur und Gepflogenheiten der Ausgangs- und Zielsprache und in Bezug auf die Gaming-Kultur an sich, Recherchefähigkeiten, Improvisationstalent und ein Händchen dafür, ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen. Und das finde ich ganz interessant, Zitat Ende, wie dieser Übersetzer hier in einem Textinterview noch einmal skizziert, wie komplex nicht nur der Prozess der Übersetzung ist, sondern wie viele Hintergrundgedanken da noch mitschwingen und warum deswegen in seinen Augen KI als Spielübersetzungszentrum, Zentralwerkzeug, schwieriges Wort, eine schlechte Idee ist. Und nun, Freunde und Freundinnen da draußen, wird's richtig interessant. Das sage ich nach über 50 Minuten, aber es war hoffentlich vorher auch schon interessant, jetzt erst recht, weil Folgendes. Ich dachte mir an diesem Punkt des Gesprächs, okay, ich verstehe, wo die Probleme liegen, dass KI mittlerweile hier und da als Übersetzungstool benutzt wird, was dann noch Übersetzerinnen und Übersetzer korrigieren müssen. Aber ich fragte mich, ob denn Annette selbst in ihrer komplizierten Arbeit Tools benutzt, die irgendwie mit KI zusammenhängen. Und da antwortete sie Folgendes.
Wir benutzen sogenannte CAT-Tools. Das sind, das heißt Computer-Aided Translation. Das ist so eine Art Terminologie-Management. Das ist im Grunde eine Datenbank oder eine Art Datenbank, die sich merkt, wie du Sachen schon mal übersetzt hast und die quasi auch ein Glossar anlegt mit so immer wiederkehrenden Begriffen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Figur so eine Catchphrase hat und immer wieder das Gleiche sagt, dann merkt sie sich das. Und dann musst du das halt nicht jedes Mal wieder nachgucken, wie du das vor 2 Wochen übersetzt hast, sondern du kannst es dir einfach anzeigen lassen. Das ist tatsächlich etwas, was Industriestandard geworden ist. Das ist auch etwas, wo natürlich dann wieder Leute versuchen, Preise zu drücken, weil wenn du ja im Grunde schon mal einen Satz übersetzt hast, dann musst du den ja nicht nochmal übersetzen. Und dann muss man dafür ja auch nicht nochmal bezahlen. Das hat natürlich aber bei sehr kurzen Sätzen, die mehrere Sachen bedeuten können, ist das natürlich aber gar nicht so einfach, wie sich das Leute vorstellen. Wenn du zum Beispiel den Satz mal nimmst, what is it? Das kann ja im Englischen verschiedene Sachen bedeuten. Das kann bedeuten, was ist das? Oder was ist los? Oder sowas, ne? Und das musst du dann natürlich kontextuell verstehen, welche Version denn da gerade genommen werden muss. Und dann musst du das natürlich selbstverständlich bezahlt bekommen. Genau, aber CAT-Tools sind tatsächlich nicht mehr wegzudenken aus der Branche. Das ist, das macht so viele Sachen so viel einfacher. Gerade wenn du mit mehreren Leuten in einem Team arbeitest, was ganz oft der Fall ist. Also ich übersetze keine Assassin's Creed Shadows alleine. Das dauert viel zu lange. Genau, dann kann man sich da quasi so ein gemeinsames Glossar und so eine gemeinsame Terminologie-Datenbank anlegen.
Ah, spannend. Genau. Spannend. Gibt's denn dann auf der anderen Seite, um quasi das andere Extrem zum nützlichen Werkzeug mal zu anzusprechen, auch Software oder Programme da draußen, die bekannt sind, aber die im Grunde deinen Job komplett versuchen zu übernehmen? Also quasi wie vorhin, was wir als Thema hatten, dieses Publisher oder Auftraggeber oder wer auch immer, lässt einmal die KI grob drüber fahren und sagt so, und jetzt mach noch fein und schön. Gibt's da womöglich auch Programme da draußen, die jetzt schon annehmbar, sage ich mal, so weit übersetzen können, dass man Personen wie dich gar nicht mehr bräuchte?
Leute wünschen sich, dass es Programme gibt, mit denen sie mich ersetzen können. Bislang funktioniert es noch nicht ganz. Also selbst wenn du halt sagst, du lässt eine KI oder ein großes Sprachmodell über einen Text laufen, brauchst du immer noch irgendwo eine Person am anderen Ende, die sich das anguckt und guckt, ob das okay ist. Es gibt so diese Fantasien, dass man so standardisierte Texte mit KI ganz gut übersetzen kann. Also so Rechtstexte oder irgendwelche technischen Dokumentationen. Aber selbst da funktioniert es nicht. Ich mache immer den Witz, dass solange DeepL oder eine KI den Begriff included but not limited to immer noch falsch übersetzt, ist ein Rechtsbegriff, der heißt insofern, der heißt nicht einschließlich, aber nicht beschränkt auf. Und solange sie das falsch macht, mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen, dass die Qualität des KI-Outputs mich irgendwann überholen wird. Das Schwierige daran ist übrigens, das einfach Kunden so zu verkaufen, dass sie das glauben und nicht denken, die Tech-Bros, die wissen schon, wovon sie reden.
Ja. Wie sieht denn das dann aber jetzt aus? Also für mich jetzt als Außenstehenden, der da auch keinen tieferen Einblick hat und erst recht natürlich nicht so tief wie du, wirkt das Ganze ja so, dass KI quer durch alle Branchen hindurch, wo auch immer sie dann eingesetzt wird, im Grunde gefühlt jeden Tag ein Stückchen, in Anführungszeichen, besser wird oder näher an das rankommt, wo man in einer Dystopie sagen würde, okay, der Mensch wird gar nicht mehr benötigt für all diese Aufgaben. Wie ist das denn in deiner Branche? Also ist das so eine Entwicklung, die du beobachtest, wo du sagst, okay, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese KI auch diese Floskel übersetzen kann und tatsächlich dann eines Tages die Frage kommt, Annette, was machst du hier eigentlich noch? Oder glaubst du, hoffst du, weißt du, dieser Punkt kann nie passieren?
Das erfordert eine zweigeteilte Antwort. Innerhalb der Übersetzerbranche, also unter uns Übersetzern, sind wir uns alle einig, dass KI jeden Tag dümmer wird. Das liegt nämlich tatsächlich daran, dass ja KI Trainingsdaten braucht. Irgendwann, vor ein paar Jahren, waren diese Trainingsdaten aber schon erschöpft. Das heißt, die KI wird gerade mit ihrem eigenen Output trainiert. Was aber dazu führt, dass natürlich dieser mittelgute KI-Output jetzt zum Trainieren der KI verwendet wird, was dann wiederum dazu führt, dass die KI natürlich immer dümmer wird. Das ist sehr schwer, Menschen zu vermitteln, die glauben, dass KI jetzt das Allheilmittel ist für alles. Und das ist halt der andere Teil der Antwort. Ich lese ganz oft, dass Menschen glauben, dass KI einfach nicht mehr verschwinden wird, wird sie auch nicht. Ich hatte neulich einen Artikel gelesen, da ging es um so eine medizinische Diagnostik-KI, mit der Überschrift, dass die KI irgendwann einfach klüger sein wird als wir Menschen. Ob das so sein wird, kann ich nicht einschätzen. Ich persönlich glaube nicht. Also nicht in meiner Lebenszeit zumindest. Und die Frage ist natürlich auch, und das wird wahrscheinlich jetzt wieder viel zu weit führen, inwieweit man das will. Ne, also man hat dann ja irgendwann dieser ethischen Frage gefangen, die dann sagt, möchtest du denn wirklich, dass eine Medizin-KI jetzt ohne, dass ein Mensch darüber guckt, dich diagnostiziert? Will man das? Ist das sinnvoll? Und da reden wir noch nicht über Kunst und Originalität und Kunst muss ja Seele beinhalten und so weiter. Das sind aber alles Fragen, die hier einfach viel zu weit führen würden.
Ich lese da draußen manchmal und ich möchte direkt explizit sagen, ich gehöre nicht zu diesen Menschen, aber es gibt da draußen Menschen, die gucken auf die Arbeit, die du und deine Kollegen und Kolleginnen machen und sagen, naja, also der künstlerische Wert darin ist ja quasi null, das ist ja in Anführungszeichen nur Übersetzung. Da ist es ja auch nicht schade, so liest man dann, wenn irgendwann die KI das ausspart und sagt, so, ne, das machen wir jetzt für euch. Wie stehst du dazu? Also ich sag mal, diese Kritik deiner Arbeit gegenüber auf dieser künstlerisch wertschöpfenden Ebene.
Das sind dann die gleichen Leute, die hinterher herkommen und sagen, aber das habt ihr falsch gemacht. Dieses Wortspiel war im Englischen ganz anders. Das ist tatsächlich eine große Schnittmenge zwischen Leuten, die glauben, dass meine Leistung keine wertschöpfende Leistung ist, die dann hinterher hergehen und sich beschweren, dass in der Übersetzung irgendwas blöd ist. Ich höre das ab und zu auch, dass Leute, nee, du überträgst ja nur ein Wort von einer Sprache in die andere. Ich habe ein bisschen aufgegeben, im Internet mit Leuten darüber zu diskutieren, dass das nicht stimmt. Denn tatsächlich stimmt es nicht. Was wir übersetzen, sind keine Wörter, sondern Bedeutung. Das ist wieder so ein schöner Satz, den man auch in Übersetzerkreisen ganz oft hört. Aber darauf läuft es halt hinaus. Ich kann nicht ändern, wenn Leute glauben, dass Übersetzungen albern sind und dass man die eigentlich gar nicht braucht. Ich hatte neulich in einem Thread gelesen zu Clair Obscur. Da beschwerte sich jemand aus ganz anderen Gründen übrigens, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Und ich glaube, die Hälfte der Menschen, die ihm antworteten, waren irgendwie so, aber du musst doch Englisch können. Und ich saß dann da und las mir das durch und dachte so, nee, musst du gar nicht. Es gibt halt außerhalb der Medienbubble und der Akademikerbubble so viele Menschen, die kein Englisch können, dass ich das halt auch als eine ganz schwierige Aussage empfinde, dass du eine Fremdsprache auf einem Niveau beherrschen musst, dass du Nuancen in einem Videospiel verstehst, während du irgendwelche Sachen bekämpfst und dein ganzer Bildschirm voller Partikeleffekte ist. Das finde ich schwierig als Aussage.
Während ich im Gespräch mit Lynn, ihr werdet euch erinnern, wenn ihr das gehört habt, erfahren habe von einer starken Gewerkschaftsfront, die sich in der Welt der Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher gebildet hat und versucht, sich zu wehren gegen den Einfluss, den wachsenden von KI, fragte ich mich, ob es das auch als Pendant in der Welt der Übersetzung gibt, ein Verein, eine Gruppe von Menschen, die sich genau dafür für die Rechte von Übersetzerinnen und Übersetzern einsetzen. Und das ist Annettes Antwort darauf.
Es gibt tatsächlich verschiedene Bewegungen bei uns in der Branche, die auch beide sehr wichtig sind. Die erste ist Translators in the Credits. Das findet man, wenn man auf LinkedIn eingibt, Translators in the Credits, dann findet man ganz viel dazu. Das ist eine Bewegung, bei der es darum geht, dass wir in den Credits genannt werden, was gar nicht so selbstverständlich ist, wie das klingt. Auch da hört man ganz oft das Argument, aber Brauch, warum willst du denn in den Credits stehen? Die liest doch eh keine. Und der Grund dafür ist, dass mir völlig egal ist, ob ein Spieler die Credits liest. Es geht mir dabei darum, dass ich sagen können möchte, dass ich an diesem Spiel mitgearbeitet habe, weil ich sonst gar keine Möglichkeit habe, zu zeigen, dass ich was kann. Du hast ja meine Moby Games Seite gesehen. Das ist nicht alles, was ich gemacht habe. Weil ich für die andere Hälfte einfach keine Credits habe. Was halt wirklich eigentlich doof ist. Die andere Bewegung ist keine richtige Bewegung. Menschen, die immer mal wieder gucken und auf LinkedIn aufklären, dass KI halt nicht kann, was sie verspricht, die eben auch auf so Missstände in der Branche hinweisen. Da gibt es ein paar Menschen, die sich der Sache angenommen haben. Ich glaube, die IGDA hat so eine Untergruppe für Lokalisierung, die schreiben ganz viel. Und ich glaube, aus meiner Perspektive von innen heraus, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit das bei den Entscheidern, bei den Publishern und bei den Spieleentwicklern ankommt. Aber es gibt ganz viele Stimmen, die über KI versuchen aufzuklären.
Eine Frage, die so ein bisschen auch nochmal dann wahrscheinlich zusammenfasst, was du hier in Teilen schon gesagt hast, aber ich würde es gerne nochmal nachfragen, ganz gezielt. Wie guckst du denn jetzt so auf dieses Thema? Also hier KI-Technologie und deine Branche und die Zukunft. Guckst du das so an? Und das ist so mein Eindruck. Und bitte korrigier, wenn ich den falsch gewonnen habe. Du verfolgst das alles mit. Du siehst das auch. Dinge ärgern dich auch sehr nachvollziehbarerweise. Aber es ist nicht so, dass du jeden Tag voller Angst an den Schreibtisch gehst und denkst, oh Gott, habe ich heute nochmal einen Arbeitstag oder ist schon alles vorbei? So ist mein Eindruck.
Es ist im Grunde schon so, dass im Augenblick nicht nur wegen KI, sondern wegen ganz vielen anderen Sachen, wir alle so ein bisschen in Sorge sind, wie lange wir denn noch von unserer Arbeit leben können. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich sitze nicht jeden Tag hier und halte mir den Kopf und bin völlig verzweifelt. Aber es ist halt schon so, dass es jedes Mal, wenn es eine ruhigere Woche gibt, und das ist normal, die gibt es immer, dass ich mir denke, oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert, jetzt kommt irgendwie nichts mehr. Das stellt sich immer wieder als völliger Trugschluss heraus. Aber es ist gefühlt, wenn ich mit Kolleginnen rede, ist es schon so, dass wir alle so ein bisschen unruhiger sind, als wir das noch vor 10 Jahren waren. Genau. Das hat aber natürlich nicht, das ist aber nicht nur KI, das ist dieses, was ich vorhin erzählte, mit man muss ja diese Wiederholungen nicht bezahlen, Sache, dann gibt es halt natürlich, sind wir gerade in einer wirtschaftlich extrem angespannten Zeit sowieso global. Es ist, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich glaube, wir sind alle nicht beunruhigter als andere Menschen.
Auch hier möchte ich Annettes Perspektive noch ergänzen mit einem Zitat eines Übersetzers, den ich auch diese Frage gestellt habe, wie er denn jetzt zum einen dazu steht, zu dieser Verquickung von KI-Technologie und seiner Arbeit der Spielübersetzung und wie er in die Zukunft hineinschaut. Und darauf sagte er mir folgendes Zitat Anfang. Wenn ich die Möglichkeit hätte, KI als weiteres Werkzeug in meiner Werkzeugkiste zu haben, würde ich das auch nutzen. Ich würde dafür auch bezahlen, meine eigenen Modelle trainieren zu können. Leider wird KI aktuell nur dazu genutzt, uns noch weiter in die Abhängigkeit großer Konzerne zu treiben und die ohnehin schon niedrigen Löhne noch weiter zu senken. Computerspiele sind kreative Werke, die uns unterhalten sollen. Ich liebe jeden Wortwitz, mit dem ich andere zum Lachen bringe, jeden Dialog, mit dem ich Spieler und Spielerinnen fesseln kann, jede Ellipse, mit der ich ihre Fantasie anregen kann. Eine KI sieht Wörter als Tokens und berechnet Wahrscheinlichkeiten. Ich versetze mich in die Spielerinnen und Spieler und wähle Wörter mit Bedacht und für einen bestimmten Zweck. Mit KI-Übersetzungen spart man vielleicht ein paar Cent, verliert aber in meinen Augen einen Teil von dem, was Spiele so einzigartig macht. Die menschliche Note. Und nach dieser Wertschätzung der menschlichen Note fragte ich auch Annette abschließend noch einmal, genauso wie Lynn, wie sie sich denn eigentlich mit ihrer Arbeit so wahrgenommen und auch wertgeschätzt fühlt da draußen in der Öffentlichkeit, Stand jetzt.
Lass mich nach einer diplomatischen Antwort suchen. Okay, die ehrliche Antwort ist nein. Das liegt aber daran, dass immer wenn ich ein Review lese zu einem Spiel, an dem ich gearbeitet habe, läuft es so, dass Lokalisierung erwähnt wird, wenn sie schlecht ist, wenn die Sprecher gut sind oder schlecht und ansonsten gerne. Das heißt, alles, was außerhalb meiner eigenen Branche, so Kundenfeedback und sowas, bei mir ankommt, sind negative Reviews, weil über gute Lokalisierung nicht geredet wird. Das macht natürlich was mit einem. Ne, wenn du halt die ganze Zeit denkst, okay, da ist jetzt hier ein dreiseitiger Test in der GameStar oder irgendwo über ein Spiel, das an dem ich gearbeitet habe, und es steht halt nichts zu den Texten oder halt nur zu den Sprechern. Mit den Sprechern habe ich gar nichts zu tun. Und dann guckst du halt ins Internet und dann kommen dann wieder diese Menschen um die Ecke, die sagen, aber das war halt im Original anders, das ist halt falsch. Das ist halt schon schwierig. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf irgendwelchen Spielern rumhacken. Das ist immer auch so die laute kleine Minderheit, die so ist. Aber es ist halt für uns natürlich schon schwierig, also für mich zumindest, damit umzugehen. Man fühlt sich da tatsächlich nicht so sehr gewertschätzt.
Und diese letzten Worte von Annette möchte ich gerne nochmal nachklingen lassen, weil sie etwas berühren, was mir während der Beschäftigung mit diesem Thema immer wieder aufgefallen ist, mit dem Thema KI und Spielebranche. Wir werden es auch im zweiten Teil der Doku wiederhören als Thema, dass Menschen, die von der fortschreitenden KI-Technologisierung direkt oder indirekt betroffen sind, durchaus Sorge und Angst haben, versuchen auch die Möglichkeiten dieser Technologie zu sehen und für sich zu nutzen, aber dass es längst in der Vergangenheit viele andere Probleme gab, die ebenfalls bis heute ungelöst sind, Arbeitsbedingungen, das mangelnde Gefühl für Wertschätzung, das fehlende Gefühl gesehen zu werden für die eigene Arbeit. Das werden wir, wie gesagt, auch im zweiten Teil der Doku zu hören bekommen, aber für mich war es an diesem Moment schon ein wichtiger Moment der Erkenntnis, nochmal vor Augen geführt zu bekommen, jetzt wo wir alle ganz besorgt auf die Spielebranche schauen und uns fragen, wie geht's da wohl weiter mit dem Thema KI und den Menschen, die dort arbeiten, wird uns womöglich jetzt auch zeitgleich klar, es gab lange Zeit Probleme, die nie großartig über die Grenzen der Branche hinaus beachtet wurden und es wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Den zweiten Teil dieser Doku könnt ihr euch anhören, wenn ihr Unterstützerin oder Unterstützer von OkCool bei Steady seid. Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Kostet euch einen Fünfer im Monat. Und da bekommt ihr coolen Kram nochmal extra in den Podcast-Feed reingespült. Cooler Kram, der sich in verschiedensten Formaten rund um Spiele und Spielkultur dreht. Von Besprechungen, Kritiken über Audiodokus wie diese hier und Formaten wie OkCool holt nach, wo ich gemeinsam mit meinen Teammitgliedern und illustren Gästen Klassiker der Spielegeschichte zum ersten Mal spiele und nachhole und so weiter und so fort. Guckt euch an, ist eine tolle Sache. Über 1000 Menschen können sich nicht irren, vor allem nicht in diesem Fall. Viel Spaß, Folgenbeschreibung ist euer Zuhause. Gute Nacht.